Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Mein Name ist Nina Heinemann und ich begrüße Sie zu einer weiteren Episode mit meinem Kollegen
Rama Ataye.
Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, Medien. Wir haben heute zu Gast bei uns Deborah Wolde-Michael, die Leiterin der EU-Initiative ClickSafe. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Das Thema Medien und deren Nutzung, Ressourcen, aber auch Gefahren ist sehr vielfältig, weshalb wir heute nur ein Thema eigentlich behandeln können. Aber beginnen wir vielleicht von vorne. Kannst du uns kurz erklären, was ClickSafe ist und welche Ziele die Initiative verfolgt?
Ja, vielleicht steige ich mal kurz ein mit, warum wir eine EU-Initiative sind. Das werden wir oft gefragt.
Ja.
Und zwar fördert die EU in jedem europäischen Land sogenannte Safer Internet Center. Die bestehen immer aus einer Helpline. Das ist ein Beratungs- und Hilfeangebot. In Deutschland ist das die Nummer gegen Kummer. Eine Hotline, das sind Melde- und Beschwerdestellen, wo BürgerInnen unzulässige Inhalte, die sie online finden oder zugeschickt bekommen, melden können. Und zu einem Safe Internet Center gehört auch ein sogenanntes Awareness Center. Das ist ClickSafe und unsere Aufgabe ist es, für aktuelle Risiken und Gefahren im Netz zu sensibilisieren und die Online-Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, von Eltern und pädagogischen Fachkräften entsprechend für den Umgang mit diesen Risiken zu fördern und da auch passende Angebote zur Qualifizierung zu schaffen. Und unsere Initiative ist immer unabhängig und werbefrei. Und unsere Mission ist, ein besseres Internet für Kinder zu erreichen. Da erstellen wir aktuelle Inhalte in Form von Materialien, Artikeln, um die Menschen zu informieren und zu qualifizieren. Wir setzen Kampagnen um, um Aufmerksamkeit für aktuelle Risiken zu schaffen. Und ja, weil es so viele vielschichtige Problemlagen im Netz gibt, sind wir auch sehr gut vernetzt mit AkteurInnen aus Politik und Wirtschaft, mit AnbieterInnen und ExpertInnen und bauen da auch unsere Netzwerke kontinuierlich aus, um diese Ziele zu erreichen.
Wow.
Ja.
Da weiß man wenigstens mal, was dahinter steckt. Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ich kenne ClickSafe, aber ich wusste nicht, dass das eine EU-Initiative ist, bis ich dann nochmal mich näher damit beschäftigt habe.
Ja. Auf der Internetseite von ClickSafe steht von dir über die Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei der Mediennutzung. Achtung, das ist ein Zitat. Wir dürfen Kinder mit ihren Online-Erlebnissen nicht alleine lassen. Begleiten Sie aktiv die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Fragen Sie regelmäßig nach aktuellen Trends und Challenges oder welchen Kanälen und Influencern Sie folgen. Welche Rolle spielt denn die Medienkompetenz in der heutigen digitalen Welt, insbesondere für Kinder und Jugendliche aus deiner Sicht?
Ja, also die Medienkompetenz spielt eine sehr entscheidende Rolle, denn wir verbringen alle immer mehr Zeit online. Wir informieren uns online, wir recherchieren online, wir folgen KI-basierten Navigations-App. Wir verlassen uns oft auf das, was wir online sehen und erleben. Und wir treffen auch auf dieser Grundlage Entscheidungen und wir bilden auch unsere Meinung auf dieser Grundlage. Deswegen ist die Medienkompetenzvermittlung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, damit alle Kinder, auch solche in Situationen der Schutzbedürftigkeit, die notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sich online sicher und verantwortungsvoll zu verhalten und ausdrücken zu können.
Und welche besonderen Herausforderungen und Chancen siehst du für Pflegekinder? Also wir sind ja Pflegefamilien in Deutschland. Deswegen auch die Frage in Bezug auf Pflegekinder im Umgang mit digitalen Medien. Gibt es da spezifische Risiken, denen Pflegekinder beim Konsum von digitalen Medien ausgesetzt sind?
Ich vermute mal Kontaktrisiken. Denn es gibt eine aktuelle Befragung von der Landesanstalt für Medien NRW zum Thema Cybergrooming Und ein bemerkenswertes Ergebnis dabei war, dass ein Viertel der befragten Kinder und Jugendlichen, also 25%, den Kontakt aufrechterhielten, nachdem ihnen klar war, dass sie sich gerade mit einer fremden, erwachsenen Person unterhalten oder schreiben. Und als Gründe gaben sie an, weil sie sich wertgeschätzt gefühlt haben, weil sie es cool fanden. Mhm. Sie waren auch neugierig, was passiert. Und daraus könnte man ableiten, dass Kinder mit einem starken Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung hier besonders betroffen sein könnten. Ich vermute mal, dass Pflegekinder mit ihrer besonderen Biografie aufgrund von Unsicherheiten oder mit einem besonderen Bedürfnis nach Beziehung dass sie da mit sich bringen, besonders empfänglich sein könnten für solche Möglichkeiten der Online-Kontakte und Beziehungsaufbau. Und so eventuell könnten Pflegekinder für Kontaktrisiken, Cyber-Grooming empfänglicher sein, weil sie sich Bindung wünschen.
Mhm. Und sie da das auch erhalten von fremden Menschen.
Genau. Ja, und genau, also meine nächste Frage oder wo ich darauf hinaus will, geht genau in die Richtung, so dass man einfach offline gar nicht die Möglichkeit hat, so viele Menschen und irgendwie Portale, die einem zur Verfügung stehen, die hast du offline nicht, ne? So, du gerätst dann irgendwie in Kontakt mit Menschen, die eben dieselben Interessen haben. Also sei es mal Menschen, die Schrauben sammeln, so, wenn man mal das als Beispiel nimmt, dann hast du da eben Forum oder irgendeine App, mit der du dich connecten kannst, ne? Und bist ratzfatz da im Kontakt und man macht dir vielleicht dann auch Komplimente und erreicht dich, bis sich dann vielleicht auch irgendwann rausstellt, da steckt jemand dahinter, der nicht in deinem Alter ist, sondern deutlich älter. Genau, eine Riesengefahr und das Ganze läuft ja, und was für viele Menschen überhaupt nicht so ein bekanntes Thema ist, Cybermobbing fällt ganz oft, aber das Wort Cybergrooming ist vielen Familien, die ich kenne und auch Menschen, kein bekannter Begriff. Ja, also, und da wäre es für uns interessant, kannst du ein wenig über Cybergrooming berichten, also deine Erklärung, was Cybergrooming ist, wo es stattfindet und was sind so die Warnsignale, gerade für die Erwachsenen? Das müssen ja nicht zwingend die Eltern sein, das können ja auch befreundete Menschen sein, die einfach irgendwie auch dann das Kind der befreundeten Familie online sehen und da irgendwie Chatverläufe miterleben oder auf der For You-Page oder irgendwo fällt was. Worauf ist zu achten?
Ja. Also bei Cybergrooming treten Personen online gezielt mit Minderjährigen in Kontakt, um einen sexuellen Missbrauch vorzubereiten. Und nachdem der Kontakt hergestellt ist, fordern sie zum Beispiel explizite Aufnahmen oder sie drängen dazu, sexuelle Handlungen vor der Kamera vorzunehmen. Sie senden Kindern und Jugendlichen pornografische Bilder, sogenannte Dickpics zum Beispiel. Oder sie versuchen auch ein Treffen außerhalb des Internets offline zu erreichen. Und das ist strafbar nach Paragraph 176a und 176b. Und es gibt diese aktuelle Befragung der Landesanstalt für Medien NRW. Da kam heraus, dass 25%, also ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, von Cybergrooming betroffen sind. Und rund jedes vierte betroffene Kind war jünger als 12 Jahre.
Wow.
Und wo kann das stattfinden? Also eigentlich überall dort, wo Kontaktmöglichkeiten bestehen. Also Online-Plattformen, die bei Kindern und Jugendlichen beliebt sind, sind natürlich dann auch beliebt bei solchen TäterInnen mit solchen Motiven. Also populäre Social-Media-Dienste, Livestreams, Online-Spiele mit Chat-Funktion. Also überall, wo es sehr einfach ist, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten, um diesen Missbrauch vorzubereiten. Aber ganz wichtig ist, nicht jeder Cybergrooming-Fall läuft gleich ab. Es gibt bestimmte Strategien, da setzen TäterInnen ganz unterschiedliche ein, aber was allen gemeinsam ist, die nutzen die Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen aus und das Vertrauen von Kindern, um halt diesen Missbrauch auch ganz strategisch vorzubereiten. Und besonders gefährlich sind die TäterInnen, die sich erstmal als Gleichaltrige ausgeben. Und dann, wie du es auch gesagt hast, gleiche Interessen vortäuschen und Komplimente machen, haben dann die gleichen Hobbys, verschenken Guthaben, zum Beispiel bei Games, bauen also ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis strategisch auf und bahnen so diesen Missbrauch an. Und Warnsignale können sein, also wenn zum Beispiel der Chatpartner oder die Chatpartnerin möchte, dass der Kontakt geheim bleibt, wenn die ChatpartnerInnen versuchen, die Kinder in private Chats zu locken, wenn sie direkt über Körper und Sexualität sprechen wollen, wenn sie Fotos anfordern. Das sind alles Dinge, also wenn sie besonders aufdringlich sind, wenn sie kein Nein akzeptieren. Wir haben solche Warnsignale im Chat auch in unserem Plakat zusammengefasst. Das kann man nutzen, um Kinder und Jugendliche ganz gezielt zu sensibilisieren, auf was sie achten müssen, wenn sie online kommunizieren. Und genau, das sollten auf jeden Fall Eltern und Pädagogen mit Kindern und Jugendlichen frühzeitig drüber sprechen, am besten präventiv. Und dann ist ja nochmal der Fall, wenn sowas passiert ist, wie geht man dann damit um?
Und das ist ja noch nicht mal so, wie ich das verstehe, das muss ja noch nicht mal irgendwie Facebook oder irgendwie so eine große Plattform sein, sondern du hast gerade davon gesprochen, ja, die schenken ihnen dann, ich glaube, Coins oder irgendwelche Punkte. Das heißt, auch da verstehe ich das richtig, auf Plattformen, wo man eigentlich so das Gefühl hat, okay, mein Kind ist hier sicher, ich habe das im Blick, so, ich habe das mit runtergeladen, die App gekauft, es ist ein Online-Spiel, auch da kann das passieren, indem sich irgendwie andere Menschen hinter einem Charakter verbirgen und dann eben irgendwelche Punkte schenken und darüber Beziehungen aufbauen.
Ganz genau. Überall, wo eine Chatfunktion drin ist, das kann auch ein ganz normales Spiel sein oder irgendeine Quiz-App oder so. Also immer, wenn es eine Chatfunktion gibt, sollten Eltern und Pädagogen auf jeden Fall Kinder und Jugendliche sensibilisieren, was da passieren kann. Also über sichere Kommunikation im Netz aufklären und da auch, wie soll ich sagen, also nicht zu verängstigen das Kind, aber zu unterstützen und zu stärken darin, dass es seine eigenen Grenzen kennt und setzt und wenn es sich unwohl fühlt, Kontakt abbrechen darf, es melden soll, die Warnsignale gezielt zu üben und sich Hilfe zu holen, wenn sexuelle Gewalt erlebt wurde.
Und gibt es da Plattformen, die besonders bekannt sind oder auch Plattformen, die eben nicht so bekannt waren und wo man es überhaupt nicht erwartet hat, dass das über diese Plattform laufen könnte? Hast du da Beispiele?
Ja, also vor kurzem gab es jetzt eine Steuerung F-Dokumentation über die App Likee. Die hatte man jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm. Man denkt ja immer so an die gängigen, aber da war es über die Livestream-Funktion sehr einfach. Also die haben so einen Scheinkind-Versuch unternommen. Da haben sich dann die JournalistInnen als Kinder ausgegeben und haben dann mal dokumentiert, wie schnell es denn zu solchen Online-Übergriffen kommen kann. Und das ist jetzt auch durch die Reportage nochmal so ein bisschen rausgekommen, dass auch so eine App wie Likee, die vielleicht Eltern nicht so auf dem Schirm hatten, auch ein Einfallstor sein kann für Cybergrooming.
Vielleicht nochmal Steuerung F, das ist, glaube ich, vielen Hörern nicht bekannt, dass das…
Das ist eine Dokumentation vom Funk, wurde jetzt von NDR, glaube ich, auch umgesetzt.
Genau, ne? Und auch auf YouTube zu sehen und auf anderen Plattformen, genau. Oder in der Mediathek online. Genau,
ja, kann man auf jeden Fall.
Interessante anschauen. Beiträge dabei. Ja, danke.
Ja, aber das heißt ja, es geht ja eigentlich nicht nur darum, die Kinder irgendwie zu sensibilisieren. Also du hast ja jetzt eben gesagt, ihr habt so ein Poster, wo man auch nochmal die Warnsignale auch nochmal durchspricht, sondern es geht ja auch darum, eine Offenheit dem Kind oder zwischen Eltern und Kind auch irgendwie herzustellen, dass darüber gesprochen werden kann. Was können denn auch Lehrer und Eltern noch machen? Also wie kann man eigentlich das Kind am besten dann auch schützen? Was gehört noch dazu?
Also der beste Schutz ist eigentlich präventiv schon darüber aufzuklären, bevor sowas passiert ist, damit das Kind weiß, sowas gibt es und fällt dann nicht so total unerwartet oder ne, es ist ja dann überhaupt nicht vorbereitet. Also das Kind vorzubereiten, sobald es ein Smartphone hat, muss eigentlich auch über dieses Thema offen gesprochen werden, die Gefahren und Risiken, aber auch die Hilfemöglichkeiten angesprochen werden. Das ist ganz wichtig. Und wenn es dann dazu kommt, dass das Kind dann wirklich von so einem Vorfall berichtet, ist es ganz wichtig, dass man Ruhe bewahrt, dass man sehr aufmerksam zuhört und da auch die richtigen Maßnahmen trifft. Also rechtssichere Screenshots, man muss die Aufnahmen sichern, psychologische Hilfe. Wir haben bei ClickSafe auch eine Übersicht mit allen möglichen Hilfe- und Beratungsstellen, aber auch juristische Beratung. Man kann Cybergrooming melden, es gibt eine extra Plattform dafür, Frag Zebra, da kann man extra Cybergrooming-Fälle auch hinmelden und sagen, wo es passiert ist, dass man da einfach informiert ist und das Kind dann auch an die Hand nehmen kann und dann auch die richtigen Maßnahmen trifft.
Mhm. Gibt es Kampagnen oder irgendwie Möglichkeiten, das auch in die Schulen zu bringen oder auch für Eltern, die man irgendwie Flyer oder irgendwie ein Plakat, was man eben nutzen könnte, auch zu Hause?
Ja, also wir haben bei ClickSafe die Werdich-Kampagne gestartet. Die haben wir einmal ausgerollt mit Materialien für Jugendliche. Wir haben das gemeinsam gemacht mit der Beratungsplattform youport.de und auch mit der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, OBSKM. Da haben wir Flyer für Jugendliche entwickelt und mit den Youport-Beratern auch kleine Videoclips erstellt mit den wichtigsten Tipps, dann natürlich auch dieses Warnsignale-Plakat, aber auch so kleine Webcam-Sticker, um nochmal zu sensibilisieren für Privatsphäre. Wir haben es ja jetzt bei dieser Likey-Dokumentation gesehen, dass da einfach Livestreams aus dem Kinderzimmer irgendwie passieren, also um da auch nochmal zu sensibilisieren, was ist denn eigentlich privat. Und wir haben gleichzeitig aber auch Materialien für die Eltern herausgegeben, auch eine Broschüre und dann wollte er Nacktfotos für die Eltern, um auch die zu sensibilisieren. Und diese Materialien kann man alle bei ClickSafe herunterladen, bestellen. Die eignen sich für den Einsatz an Schulen, besonders die, die Dinge, die wir jetzt für die Jugendlichen aufbereitet haben, um sie direkt irgendwie aufzuklären. Und für die Eltern die passenden Infografiken und Broschüren, um da auch nochmal die Relevanz und ja, die Gefahr auch nochmal aufzuzeigen.
Ich finde das total wichtig auch.
Und total, ja.
Ich habe gerade nochmal dran gedacht, es gab doch mal dieses Video, wo dann immer an der Haustür geklingelt wird, ist Klausi da? Mhm,
genau.
Stimmt.
Und das war ja auch schon vor wie vielen Jahren und ich finde das total krass, dass das ja jetzt noch mehr irgendwie ein Thema ist und das jetzt in dem Sinne nochmal den Namen Cybergrooming hat. Es ist ja nichts Neues eigentlich, aber…
Ja, also der Spot ist tatsächlich auch von ClickSafe, ist auch schon jetzt, wird, feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, ja, so alt ist das. Und ja, die Probleme sind aber noch da und ich glaube jetzt auch durch diese ja, Tendenz, dass immer jüngere Kinder ein eigenes Smartphone haben, also vor einigen Wochen ist ja die Minikim-Studie erschienen. Und da stand tatsächlich, dass jedes zehnte Kind im Alter von 2 bis 5 ein eigenes Smartphone
besitzt. Von 2 bis 5?
Genau. Und wenn man sich dann nochmal die Zahlen der KIM-Studie anguckt, von 6 bis 13 sind das auch sehr, sehr viele, die schon mit Smartphones unterwegs sind. Und darüber ist es ja für die Eltern noch schwieriger einzusehen, wer schreibt denn da jetzt mit meinem Kind. Also deswegen appellieren wir da wirklich sehr an die Eltern, das sehr eng zu begleiten, auch gerade bei jüngeren Kindern in die Chatvorläufe zu schauen. Das ist das Recht von Eltern in dem Alter. Da wir reden ja noch nicht von Teenagern mit einer eigenen Privatsphäre, sondern das ist wirklich wichtig, die Kinder
Recht
da auch
und zu Pflicht.
Recht und Pflicht, genau, absolut, weil man muss schon wissen, mit wem das Kind da schreibt und wir appellieren da auch immer an die Eltern, wirklich zu überlegen, ob das Kind auch reif genug dafür ist.
Ja, und es ist einfach so, das ist so schnelllebig, diese Social-Media-Welt und alleine wie viele Plattformen, Chat-Plattformen es gibt und heute entsteht eine, aber die ist morgen dann nicht mehr da. Ich bin noch keine 60 oder 50 und ich habe keine Ahnung, was da alles auf dem Markt ist. So, und dann höre ich irgendwo von einer 15-Jährigen aus der Familie, ja, ich bin auf der und der Plattform und ich habe noch nie davon gehört. Ja,
ja.
Da irgendwie auf dem Stand zu bleiben, finde ich auch als Eltern total schwierig. Ja, und wo hole ich mir diese Informationen her? Klar, ich muss eben mit meinen Kids sprechen. Ne? So, das ist eine Möglichkeit. Oder ich Google, ich versuche mich irgendwie auf Stand zu bringen, weil sonst verlierst du das ganze System, ne?
Absolut. Ja. Also du hast ja auch vorhin nochmal mein Zitat genannt, wo ich dann auch sage, irgendwie man soll die Mediennutzung begleiten und im Gespräch bleiben. Das ist uns auch sehr bewusst, dass das sehr herausfordernd ist. Es gibt so viele Apps, Games und Dienste und Plattformen von TikTok bis Discord. Und wir bei ClickSafe haben das auf jeden Fall uns nochmal auf die Fahne geschrieben, da auch immer wieder dran zu bleiben und Artikel zu veröffentlichen, wenn sich zum Beispiel neue Funktionen ergeben in den Diensten, zum Beispiel Snapchat ist zum Beispiel. Snapchat hat dann letztes Jahr irgendwann einen neuen Chatbot bei AI. KI
Kannst du vielleicht ganz kurz was zu Snapchat sagen, damit vielleicht auch die Zuhörerinnen so verstehen, was das ist, weil das hört man immer. Thema. Ja. Vielen ist Facebook bekannt, da ist jeder mal angemeldet und ich stupse dich an oder was ist da?
Stupsen, das ist 100 Jahre her. Also, genau.
Das gibt's nicht kannst mehr. Du das nochmal ganz kurz vielleicht erklären? Das gibt's nicht mehr, genau. Und dann die neue Funktion, das wäre ganz nett.
Ja, also Snapchat ist ein Dienst, eine Plattform, Social Media Plattform, die ist bei Kindern sehr beliebt. Also wenn man sich die Kim-Studie anguckt, ist sie unter den Top 8 der beliebtesten Apps. Und was kann man da machen? Man kann da Snaps verschicken, das sind so kleine Fotos, Kurzmomente, was man gerade so macht mit seinen Freunden, gibt natürlich dann auch einen persönlichen Einblick zu dem, was man gerade tut. Und in der Regel löschen sich diese Snaps nach 24 Stunden, aber mittlerweile gibt es auch eine Funktion, dass diese Bilder auch länger einsehbar sind. Es ist eine Plattform, die Kinder vorwiegend dafür nutzen, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, einfach mal zu posten, was mache ich gerade, mit wem mache ich das gerade und die dann wirklich in der Interaktion sind, ständig miteinander. Und dann gibt es diese Freundesliste und in dieser Freundesliste ist dann ein generativer KI-Chatbot letztes Jahr noch hinzugekommen als neue Funktion, MyAI. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wenn ich jetzt meinem Kind diese App mal erlaubt habe, habe ich mich ja dann vorher informiert, aber halte ich mich dann wirklich auf dem Laufenden, was es da noch für neue Funktionen gibt, ne? Also das heißt, es ist eigentlich für Eltern eine Daueraufgabe. Erstens vorher sich zu informieren, welche Apps darf mein Kind eigentlich nutzen, was gibt es da für Risiken, welche Inhalte. Das Gleiche gilt auch für Spiele, da muss man sich ja auch immer informieren, was werden da für Inhalte angeboten. Also man muss sich im Vorfeld viel informieren, aber man muss auch, wenn das Kind diese Apps schon nutzt, dauerhaft irgendwie im Gespräch bleiben. Was gibt es denn da für neue Trends, Funktionen, Erweiterungen, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß? Und uns ist das sehr bewusst, deswegen gibt es bei uns auch bei clicksafe.de im News-Bereich immer wieder neue Artikel, wenn es was Neues, Wissenswertes gibt, wo wir denken, das sollten Eltern jetzt wissen, dann veröffentlichen wir das. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man jetzt nicht immer wieder auf unserer Webseite vorbeisurfen will, wir haben einen WhatsApp-Kanal, wir haben einen Newsletter, der einmal im Monat erscheint und natürlich auch auf Social Media, auf Instagram und Facebook findet man auch ClickSafe-Inhalte und wir versuchen da viele Eltern zu erreichen mit aktuellen Informationen. Also wenn sich da irgendwas tut, versuchen wir das wirklich aufzugreifen und Eltern gezielt zu informieren, weil uns das schon sehr bewusst ist, dass man da den Überblick verlieren kann. Also da finden sich wirklich viele Hinweise und Tipps, die Orientierung geben, das, wo wir nochmal die Risiken einschätzen und auch nochmal Tipps geben, wie man es sicherer nutzen kann und auch konkrete pädagogische Empfehlungen geben.
Ist so der erste Schritt, wo man sich hinwenden kann, ist der Weg zur Polizei, das zur Anzeige zu bringen, der richtige erste Schritt? Und was kann man darüber hinaus tun?
Bei Cybergrooming Ja, also man sollte auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten. Man sollte auf jeden Fall auch nochmal abklären, ob psychologische Hilfe gebraucht wird. Juristische Beratung gibt es zum Beispiel bei HateAid. Also wir haben auf jeden Fall auf ClickSafe nochmal eine Übersicht von allen Beratungs- und Hilfsangeboten, ob das jetzt psychologisch ist oder Rechtsberatung. Man sollte es auf jeden Fall auch melden in dem Dienst, wo es passiert, bei der Plattform. Und gleichzeitig aber auf jeden Fall Anzeige erstatten, weil, wie ich ja gesagt habe, das ist strafbar und sollte auch verfolgt werden. Ja.
Was nur wichtig ist, ich glaube, das muss man ja auch nochmal erwähnen, dass die, du hattest eben gesagt, Daten sichern oder die Fotos sichern, da muss man ja dann auch aufpassen, also das darf nicht dann weitergeleitet werden. Weil sonst hat man auch ein Problem, ein rechtliches.
Ja, genau, da gibt es ein Factsheet von unseren Melde- und Beschwerdestellen, weil gerade wenn es um Fotos und Aufnahmen von unter 14-Jährigen geht, muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst strafbar macht. Da haben wir ein Factsheet verlinkt bei uns, Do's and Don'ts beim Umgang mit Missbrauchsdarstellungen. Das kann man sich dann wirklich auch nochmal kurz runterladen und gucken, wie fertige ich jetzt diese Screenshots an? Was sollte ich dabei beachten und auf keinen Fall weiterleiten?
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ich würde gerne nochmal, weil du ja jetzt eben auch die Mini-Kim-Studie oder generell die Kim-Studie angesprochen hast, darauf eingehen. Irgendwie sind ja auch immer wieder bei den Familien die Themen vorhanden, wie viel Zeit verbringt mein Kind eigentlich vor den Medien und welche Medien darf mein Kind eigentlich nutzen? Und du hast jetzt gesagt, das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, dass so junge Kinder, die eigentlich noch nicht mal in die Schule gehen, ein Handy schon zur Verfügung haben. Welche Ratschläge hast du da für unsere ZuhörerInnen oder auch vor allem unsere Pflegeeltern im Umgang mit den Mediengewohnheiten ihrer Kinder?
Also meistens geht es ja auch nochmal um die Zeiten. Das ist ja so das, was viele auch nochmal verunsichert. Also vielleicht kann man allgemein mal sagen, Kinder und Jugendliche nutzen Internet, Smartphone, je nach Entwicklungsstand, Alter und Interessenslage sehr unterschiedlich. Mhm. Und man soll da genau hinschauen, was machen sie denn gerade? Arbeiten sie kreativ? Wir wissen jetzt auch nicht genau, was die Vorschulkinder mit den Smartphones genau machen. Aber es ist, wozu nutzen sie es? Ist es ein Konsum oder ist es auch wirklich eine kreative Nutzung? Das unterscheidet sich ja dann auch. Sie nutzen das manchmal auch für die Schule. Das ist ja auch nochmal eine andere Nutzungsform. Also da nochmal zu schauen, was ist die Nutzungsweise. Und natürlich ist es auch so, dass jede Familie mit Medien unterschiedlich umgeht und das prägt auch die Nutzungsweise. Und da appellieren wir wirklich nochmal an die Vorbildfunktion der Eltern, die sehr kritisch auf die Mediennutzung ihrer Kinder schauen, aber sich da auch nochmal bewusst zu werden, dass man auch eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, wenn ältere Geschwister ständig an Geräten sitzen, die Eltern immer auf ihre Smartphones gucken, was erwartet man dann von den Kindern? Also, dass da nochmal klare Regeln im Umgang mit Medien herrschen, die natürlich auch für die Erwachsenen gelten sollten. Also weniger die Richtwerte, Alter und Zeitangaben finden wir, dass man auf einen ausgewogenen Tagesablauf achtet, dass genau überlegt wird, wie viel Mediennutzung tut dem Kind gut, tut der Familie gut, gibt es medienfreie Zeiten, die wir in unseren Alltag einbauen, an die wir uns alle verbindlich halten, sich den familiären Alltag genau anzuschauen und darauf zu achten, dass da auch noch genug Aktivität oder Zeit für andere Aktivitäten bleibt, die nichts mit Medien zu tun haben. Also sehr ausgewogen auf die Balance zu achten. Wir empfehlen da ein Online-Tool, mediennutzungsvertrag.de. Da kann jede Familie auch nochmal für sich reflektieren, überlegen, welche Familienregeln sind uns wichtig im Umgang mit Medien. Und die kann man dann individuell erstellen und dann aber auch immer wieder anpassen. Denn auch da, je älter das Kind wird, muss man dann auch nochmal schauen, sind die Regeln noch angemessen. Deswegen bietet sich das an, das einmal miteinander zu besprechen und auch verbindlich für alle dann festzuhalten.
Da geht es ja auch so ein bisschen um Lernen am Modell. Wenn du dann so sagst, man muss ja auch schauen, wie man selber die Medien nutzt. Da sollte man gut selber überlegen, welche Regeln aufgestellt werden.
Genau. Und vielleicht auch ganz offen dem Kind erklären. Also manchmal ist das ja auch was Berufliches. Also ich glaube, man soll generell mal bei der Mediennutzung sehr darauf schauen, was passiert da. Konsumiere ich jetzt einfach irgendwie das 100. YouTube-Short-Video oder erstelle ich gerade ein kreatives Video? Das ist ja, da ist ja auch die Zeitspanne anders zu bewerten und genauso als Eltern nochmal zu gucken, ich arbeite gerade mit dem Laptop oder ich bin selber auf TikTok 4 Stunden. Also das wirklich nochmal zu reflektieren, was tue ich mit Medien und dann daraufhin auch nochmal dann die Zeit sich zu betrachten, ist das sinnvoll verbrachte Zeit oder nicht.
Und darüber schaffe ich ja dann auch irgendwie solche Sicherheitsvorkehrungen, die man als Eltern, Pflegeeltern dann quasi gestaltet, um vor den Gefahren vorzubeugen und irgendwie eine Strategie zu erarbeiten mit den Kindern. Was würdest du sagen, sind so die Top 3, die ich auf jeden Fall brauche, um irgendwie mit den Kindern gut im Gespräch zu sein? Ist es das? Muss ich im Gespräch sein oder brauchst du irgendwie noch mehr Pfeiler, um gut deine Beziehung zu haben zu dem Thema?
Ja, also auf der technischen Ebene vielleicht nochmal, besonders bei jüngeren Kindern ist es sehr, sehr wichtig, die Geräte kindersicher einzustellen. Mhm. Da erleben wir auch, dass Eltern in ihrer medienerzieherischen Aktivität nicht so versiert sind, mhm. weil wir da auch schon aus der KIM-Studie wissen, dass jedes zweite Kind unbegleitet surft, aber ich glaube 2/3 der Eltern gar keine Schutzvorkehrungen trifft. Und da möchte ich einfach auch nochmal den Tipp geben, es gibt ein Portal medien-kindersicher.de, da gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitungen und da kann man sich auch je nach Gerät, ob das jetzt eine Konsole ist, ein Tablet, ein Smartphone, kann man ganz genau schauen, welches Betriebssystem und kann Schritt für Schritt Einstellungen vornehmen. Und besonders bei Social Media ist es wichtig, wenn man das den Kindern erlaubt, dass man private Kinderkonten einrichtet, also so, dass die nicht angeschrieben werden können. Viele Schutzmaßnahmen in den Diensten greifen nur, wenn man das korrekte Alter angibt. Wenn die Kinder die App runterladen und irgendwas angeben, funktioniert das ganze Schutzkonzept nicht mehr. Das heißt, Jugendschutzprogramme zu schauen, was gibt es da auf dem Markt, sich informieren. Da gibt es auch einen Themenbereich bei uns, clicksafe.de/Jugendschutzprogramme. Dann gibt es auch ganz viele Dienste, die einen begleiteten Modus für Eltern anbieten. Da kann man die Kinder auf den Plattformen auch begleiten. Diese Möglichkeiten gibt es auch.
Man ist dann auch da angemeldet folgt quasi seinem Kind.
Genau, also gibt dann extra den begleiteten Modus, zum Beispiel auf TikTok ist ja eine sehr beliebte App. Da gibt es das und da sollte man sich mal informieren, wie man da Kinderkonten und Elternkonten miteinander synchronisiert. Wichtig ist dabei auch immer sehr offen mit dem Kind zu sprechen, warum man das will. Ne? Also es ist ja auch ein Verhandlungsprozess, erlaubt man die App, begleitet man am Anfang und wie begleitet man, dass das Kind auch immer weiß, was die Eltern sehen und was nicht. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Generell ist es wichtig, alle Sicherheitseinstellungen gemeinsam mit dem Kind vorzunehmen und dabei die Gefahren offen anzusprechen. Warum machen wir das? Weil sonst passiert Folgendes, die Kinder machen sich einfach einen Zweitaccount, wenn sie nicht einsehen, wofür das jetzt eigentlich wichtig ist, ne? Und dass es zum Schutz der Kinder ist. Deswegen ist es wichtig, die Kinder mitzunehmen, zu erklären, die Gefahren anzusprechen und dann aber auch solche Melde- und Blockierfunktionen in den Diensten auch zu zeigen, so wie kann ich denn jemanden melden oder blockieren. Also die Kinder gut aufzuklären und mitzunehmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann über dieses Vertrauensverhältnis, das wäre dann so der dritte Punkt, kann man auch auf einer guten Gesprächsbasis miteinander, also dass man hat die Gefahren besprochen, man hat die Einstellung gemeinsam vorgenommen und dann kann man immer wieder fragen, na, was erlebst du so, wem folgst du gerade und darüber auch nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, tut es meinem Kind noch gut, passt es noch zu dem, was es so sonst noch macht in seiner Freizeit und darüber dann immer im Austausch zu bleiben, ist wichtig.
Und dann auch ab einem gewissen Alter auch ein Stück weit das zu lockern, ne? So wie du es ja auch dann im Real Life machst und dass du deinem Kind eben mehr Möglichkeiten gibst, auch da dann die ein oder andere Sicherheitseinschränkung, Beschränkung dann auch zu verändern.
Genau, also wenn man es von Anfang an eng begleitet, präventiv gut aufgeklärt ist, es weiß, wie es sich verhalten muss, dann kann man das ja schrittweise miteinander auch lockern.
Das hört sich tatsächlich für mich, wenn ich das so höre und auch dieses Begleiten von TikTok, mir war das nicht klar, dass das geht. Ich dachte, du hast dann da irgendwie das Kinderkonto oder das eingeschränkt, aber dass du es begleiten kannst, das ist mir neu. Aber wenn du das so alles erzählst, das hört sich nach ganz viel, ich muss mich einlesen als Elternteil, anders funktioniert es nicht.
Ja.
Und dann das transportieren an deine Kinder, um irgendwie gut gemeinsam auf Social Media
zurechtzukommen. Und sicher unterwegs zu sein.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Daueraufgabe und ich glaube, das ist auch etwas, was Eltern wissen sollten, wenn sie die Entscheidung treffen, ist mein Kind schon bereit für ein Smartphone oder nicht. Das hat ja nicht nur mit der Reife des Kindes zu tun, sondern da ist ein Rattenschwanz an ganz vielen Aufgaben, die dann auch auf die Eltern zukommen, weil sie die Geräte sicher einrichten müssen, weil sie sich da informieren müssen, weil sie da am Ball bleiben müssen, ne? Das sollten sich Eltern dann wirklich genau überlegen. Und wie gesagt, wir unterstützen bei ClickSafe. Wir versuchen sehr kompakt und kurz in Artikeln über die wichtigsten Risiken aufzuklären, Tipps und Handlungsempfehlungen zu geben. Aber man muss Zeit aufwenden auf jeden Fall. Das bleibt einem nicht erspart.
Ja.
Das war ja jetzt eher auch so in Bezug auf die Erwachsenen, so auch da medienkompetent agieren zu können. Gibt es denn auch irgendwie Programme oder Apps, die du Kindern empfehlen kannst, um deren Medienkompetenz auch schon zu fördern?
Ja, also es gibt eigentlich ganz viele gute Angebote für Kinder in Deutschland. Also wichtig ist, dass es immer altersgerecht und pädagogisch wertvoll ist. Mhm. Das gibt es aber auf jeden Fall. In jedem Fall würde ich Internet-ABC empfehlen. Da gibt es ganz viele Lernmodule. Man kann dort einen Surfschein machen. Also ist, glaube ich, sehr gut für Grundschulkinder zum Starten in die Surfwelt, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch den Seitenstarkverbund. Da sind ganz viele KinderseitenanbieterInnen, die sich da gemeinsam in diesem Verbund zusammengeschlossen haben. Wir haben eine Übersicht bei clicksafe.de/Kinder. Mhm. Da finden sich eigentlich alle guten Angebote.
Also.
Wichtig ist auch eine kindgerechte Suchmaschine zu benutzen, also so kindgerechte Nachrichtenangebote. Findet man alles auch dann auf unserer Überblickseite für gute Kinderangebote.
Oh, perfekt.
Wie können Eltern und vor allem unsere Pflegefamilien die digitalen Medien nutzen, um das Selbstbewusstsein und die Resilienz von Pflegekindern zu stärken? So, wie kann man da, wo kann man da ansetzen?
Also ich denke, es würde helfen, sich mit den Apps und Spielen zu beschäftigen, die die Kinder nutzen wollen, um ein besseres Gefühl für die Inhalte zu bekommen, für die Interessen zu bekommen und ob das Angebot auch zu dem Kind passt. Mhm. Es gibt ja auch auf Social Media bestimmte Kanäle, die auch gut tun. Also es gibt ja, ne, es wird ja oft verteufelt, was es da alles gibt, und es gibt auch auf jeden Fall Influencer, wo man lieber nicht irgendwie folgen sollte, ne? Aber es gibt auch sehr viele gute Sachen. Mhm. Und sich damit mal auseinanderzusetzen und zu schauen, also zum Beispiel Body Positivity Influencer, es gibt wirklich auch gute Sachen, und da so ein bisschen die Perlen rauszufischen und zu gucken, was würde denn jetzt dem Kind eigentlich an der Stelle gut tun, was braucht es denn, um sich bestärkt zu fühlen. Und da gibt es, glaube ich, schon einige gute Angebote, aber man muss sich damit auseinandersetzen und dranbleiben. Auch mit generativer KI sollten sich Eltern beschäftigen, weil auch das können gute Lernbegleiter sein in Zukunft. Also da auch dran zu bleiben an dem Thema und zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten.
Mhm. Und wenn wir mal so einen Blick in die Zukunft richten, welche Projekte oder Initiativen plant ihr als ClickSafe jetzt für die Zukunft für Kinder und ihre Familien, um sie auch zu unterstützen in der Medienwelt?
Ja, also wir werden auf jeden Fall stärker evidenzbasiert arbeiten, nochmal genau zu schauen, was sagen uns die Studien, wie verhalten sich Eltern, wie sind gerade Kinder begleitet, unbegleitet unterwegs, und darauf wollen wir bedarfsorientiert an den Bedarfen der Eltern sehr kompakte, direkte Materialien entwickeln. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade unsere Checkliste "Ist mein Kind reif für ein Smartphone" nochmal überarbeitet inhaltlich. Die wird jetzt auch wieder neu und die wurde jetzt halt inhaltlich überarbeitet, wird jetzt nochmal neu hochgeladen bei uns, weil wir uns da auch immer nochmal überlegen, was sind da jetzt gerade Probleme, also das wirklich nochmal zu schärfen auf die Bedarfe von Eltern und mehr Materialien in einfacher Sprache. Wir haben jetzt auch einen neuen Flyer, Mediensicher in die Schule, der wird in Kürze erscheinen, wo wir auch nochmal kompakt so einen Rundumblick geben über verschiedene Zugänge von Kindern im Grundschulalter. Also wir sind da eigentlich immer dran, dass stetig unser Angebot noch mal ein bisschen evidenzbasierter, bedarfsgerechter und kompakter zu optimieren, sage ich jetzt mal.
Mhm. So abschließend, gibt es noch etwas, was du unseren Pflegeeltern mit auf den Weg geben möchtest oder auch den potenziellen Pflegeeltern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also mir geht es so ein bisschen wie dir, Nina, dass ich doch schon auch ein bisschen erschrocken war über diese Zahl, dass so viele junge Kinder im Alter von 2 bis 5 eigene Smartphones haben. Das geht einem so nicht aus dem Kopf. Und ich würde wirklich nochmal an die Eltern appellieren, diesen richtigen Zeitpunkt für ein Smartphone abzuwarten, weil das hängt wirklich von der Reife des Kindes ab. Mhm. Und auch Kinder im Grundschulalter besitzen noch nicht die erforderliche Reife, um mit diesen vielfältigen Funktionen, die ein Smartphone so bietet, verantwortlich umzugehen. Also wenn es jetzt zum Beispiel nur darum geht, das Kind auf dem Schulweg zu erreichen, reicht ein ganz normales Tastenhandy mit Kurzwahltasten, wenn man möchte auch GPS-Ortung, aber es braucht keine Internetanbindung. Mhm. Sich da wirklich nochmal Gedanken zu machen, weil wir merken beim Thema erstes Smartphone, da spielt der Gruppendruck eine große Rolle. Und wir möchten eigentlich Eltern bestärken, diesen Zeitpunkt wirklich abzuwägen, was sind die erforderlichen Kompetenzen, was sind die Risiken, ist mein Kind dafür bereit? Da kann man gerne auch unsere neue Checkliste nutzen, um zu überprüfen, ob das Kind wirklich soweit ist und ansonsten wirklich stark zu bleiben und auch dem Gruppendruck zu widerstehen und wirklich später das erste Smartphone auszuhändigen.
Ja.
Danke. Also ich muss noch mal kurz zusammenfassen, weil ich finde eigentlich, egal um was wir gerade gesprochen haben, worüber, kam heraus, Eltern müssen sich informieren, müssen individuell darauf schauen, was kann mein Kind, wofür interessiert sich mein Kind und was macht mein Kind eigentlich gerade da mit den Medien. Und auch egal, ob es jetzt in die positive Richtung geht, zu unterstützen, um es für was Positives zu nutzen, ist es ja genauso wie vor Gefahren zu schützen, dass man einfach im Kontakt, in Beziehungen und Kommunikation bleibt.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat richtig viel Spaß gemacht und auch nochmal an unsere Zuhörerinnen gerne folgen und auch gerne liken. Würden wir uns sehr darüber freuen.
Ja. Tschüss. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Mach's gut.
Danke. Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.